Ich hoffe, wir haben ein Ziel in diesem Jahr, Gott zu vertrauen und alle Herausforderungen, die heute und in den kommenden Tagen in diesem Jahr auf uns zukommen, im festen Vertrauen auf unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zu gehen. Und der Grundstein für dieses Vertrauen ist der Glaube, ist das Vertrauen in unseren mächtigen Gott. Darum ist mir diese Geschichte in den Sinn gekommen, als ein Mann mit einem schwerkranken Kind zu Jesus kommt und Jesus dann seinen Unglauben anspricht. Und dieser Mann sagt dann: Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und so lade ich ein, die Bibel aufzuschlagen und Markus 9 ab Vers 14 aufzuschlagen. Ich möchte heute über drei Schwerpunkte sprechen. Zuerst einmal die Krankheit von diesem Kind, wo das absolut Böse demaskiert und offenbar macht. Und dass wir mit der Gewalt des Bösen rechnen, das nicht verharmlosen. Dann zweitens, dass wir, wenn wir merken, dass viel Böses da ist, dass wir damit zu Jesus kommen. Dass es uns zu Jesus treibt im Gebet und dass wir das Gebet nutzen. Ohne Gebet geht nichts. Und der Grund, warum wir oft nicht zum Gebet kommen, ist unser Unglauben, unser Misstrauen. Das die drei Punkte. Wir steigen ein in den Bibeltext Markus Evangelium Kapitel 9 ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn hin. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's her? Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, dass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich alleine: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Der Bibeltext beginnt damit, dass Jesus zu den Jüngern kommt. Jesus war eben noch mit Johannes, mit Jakobus und mit Petrus auf dem Berg. Und dort erlebten sie einen wahren Höhepunkt, die Verklärung. Das heißt, die Göttlichkeit von Jesus ist so richtig zum Zug gekommen, ist durchgeschienen. Sie sahen die Herrlichkeit von Gott, und den Jüngern war es vögeli wohl. Richtig schön. Die Liebe, das Leben, die Freude, Gott, die Göttlichkeit von Jesus zu sehen. Auch Elia und Mose waren dort. Mose, der Stellvertreter für das ganze Alte Testament, für das Gesetz. Elia, der Stellvertreter für alle Propheten, Prophetien. Und Jesus Christus, der Erfüller von allem Gesetz ist, der die Erfüllung von allen Prophetien ist. Und hier sehen wir, in Jesus Christus haben wir Menschen, die, das ist der Angelpunkt. Hier haben wir das Leben, hier haben wir alles, was wir brauchen, in Jesus Christus. Von diesem Höhepunkt steigen sie herab und sie landen im Alltag. Und sie begegnen dem Bösen, dem zerstörerischen, gewaltbereiten, fürchterlichen Bösen. Da ist ein Mann, der kommt zu Jesus und sagt, mein Sohn hat einen bösen Geist und er quält ihn und er will ihn umbringen. Schon eine erschütternde Geschichte und wir denken uns, was soll diese Geschichte? Diese Geschichte zeigt uns, was für eine Gewalt, was für eine böse Gewalt hinter dem Bösen steht. Es ist der Tod und das Ende. Und Jesus will uns zeigen hier mit diesem Text, dass wir das Böse wirklich fürchten sollen. Wir haben zum Teil, fällt es uns schwer, im Bösen wirklich das Böse zu sehen. Wir neigen dazu, es zu verharmlosen, zu verniedlichen. Zum Beispiel ein Mann, der pornografisches Material schaut, oder eine Frau, das siehst im ersten Moment, ist es für diesen Mann reizend, schön, aufregend, aber es bringt den Tod. Und es tut gut, in dieser Geschichte zu sehen, alles, was Sünde ist, was böse ist, es bringt den Tod. Es ist zerstörerisch. Im Alten Testament gibt es einen Vers, dort heißt es, ein Mann, der von einer Frau sich verführen lässt, der ist wie ein Muni, der an einem Halfter in das Schlachthaus geführt wird. Der Tod wartet. Oder wenn jemand gerne telefoniert und tratscht und gern die neuesten Neuigkeiten erfährt, dann ist es im ersten Moment aufregend, Neues zu erfahren, was der oder dies wieder getan hat. Aber man sieht nicht die Gewalt des Bösen, die das Herz einnimmt. Man denkt dann die ganze Zeit darüber nach und man ist stumpf, gehörlos für das, was Gott einem eigentlich sagen will. Das Böse hat eine zerstörerische Gewalt in unserem Leben. Oder ein Kind, das Süßigkeiten nascht und es hat nur den Geschmack des Süßen im Mund, wenn es etwas nehmen will, das ihm nicht gehört. Und es denkt gar nicht daran, was für eine zerstörerische Auswirkung das auf die Beziehung mit den Eltern hat. Man schämt sich. Man muss vielleicht lügen, um nicht aufzufallen. Und die Eltern, die ja eigentlich für die Fürsorge da sind für das Kind, die Liebe und Annahme dem Kind geben wollen, das ist zerstört. Wir sehen oft die Gewalt des Bösen nicht, die das Böse wirklich hat. In dieser Geschichte demaskiert sich das Böse. Und es kommt so richtig zum Zuge. Und man sieht, das Böse hat der Tod zum Ziel. Aber wir sehen in dieser Geschichte auch, dass egal wie zerstört ein Leben ist, wie viel Unordnung das da drin gekommen ist, wenn Menschen Jesus Christus begegnen, dann ist Hoffnung, dann ist Erneuerung da. Dann ist totale neue Hoffnung da. Und das ist wunderbar. Jesus ist der Punkt, ist der Mann, ist die Anlaufstelle, wo unser Leben total neue Hoffnung haben darf, auch wenn wir viel Schwieriges schon erlebt haben. Darum ist es wichtig, dass wir Menschen uns im Gebet an Gott wenden. Ohne Gebet läuft nichts. Jesus steigt hier vom Berg herab und er begegnet dann einer streitenden Menge. Und im Vers 16, da fragt er, du, was ist eigentlich los bei euch? Warum streitet ihr? Und dann würde ich eigentlich annehmen, dass die Jünger jetzt zu Jesus kommen. Die Jünger, die versucht haben, den Geist auszutreiben, ich weiß nicht, wie sie das probiert haben, Vielleicht haben sie auf den Jungen eingeredet, 100-mal dasselbe wiederholt, vielleicht haben sie ihn auch geschüttelt, sie haben das ihr Möglichstes getan, sie scheiterten. Aber sie sind jetzt nicht zu Jesus gekommen. Der zu Jesus kommt im Vers 17, einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Also der Vater selber, er musste zu Jesus kommen. Und Jesus ruft aus: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Die Jünger konnten den Geist nicht austreiben. Und wir lesen später, wieso nicht? Weil sie nicht gebetet haben. Sie haben tatsächlich nicht gebetet. Können wir uns gar nicht vorstellen. Sie haben tatsächlich versucht, diesen Geist mit eigener Kraft und Anstrengung aus diesem armen, kleinen Jungen herauszutreiben. Völlige Selbstüberschätzung. Aber wir wollen jetzt nicht schimpfen über diese Jünger. Wir wollen auf uns selber schauen. Wie oft, dass wir selber auch nicht beten. Ein Ehemann und eine Ehefrau haben ein schwieriges Gespräch miteinander, ein herausforderndes Gespräch. Und weder sie selber, weder für sich noch miteinander, sie beten miteinander. Und sagen: Jesus, wir haben jetzt ein schwieriges Gespräch, wir verstehen einander nicht. Bitte hilf, dass wir einander aufeinander hören können, dass wir einander verstehen können. Oder jemand entscheidet sich für ein Studium und er betet nicht, fragt Gott nicht um Rat, was er tun soll. Ich weiß noch, als ich das erste Date mit meiner Frau hatte, ich hatte das Date schon abgemacht, aber bevor ich losgefahren bin, da bin ich zu Hause auf die Knie und habe gesagt: Jesus, ich weiß nicht, ob es gut kommt, aber ich bete dich, dass du Segen schenkst, dass du entweder die Tür zutust oder dass du Gelingen schenkst. Aus meiner Sicht, es könnte klappen. Und es hat geklappt. Und ich war im Nachhinein so froh zu wissen, bevor ich diese Beziehung gestartet habe, ich habe Gott um Weisheit gebetet. Oder ein anderes Beispiel: wenn wir mit Versuchungen zu kämpfen haben, dann nehmen wir alle unsere Kraft zusammen, um gegen diese Versuchung anzukämpfen und ein Nein zu haben und der Versuchung zu entfliehen. Und es kommt uns nicht in den Sinn, unsere Schwäche einzugestehen und zu merken: ich schaffe es gar nicht selber. Und zum allmächtigen und barmherzigen Gott zu kommen und sagen: Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß noch, in meinen Jugendjahren, da war ich arg versucht. Und dann habe ich gesagt: Jesus, ich brauche jetzt deine Hilfe. Bitte erlöse mich von der Versuchung. Und jedes Mal, wenn ich so zu Gott gekommen bin, Jesus hat die Versuchung weggenommen. Die Kraft des Gebets. Oder wenn du ein schwieriges Gespräch mit einem rebellierenden Teenager hast, betest du? Betest du Gott um Kraft, um die richtigen Worte, um Barmherzigkeit, die richtige Herzenseinstellung? Die Jünger haben tatsächlich nicht gebetet hier. Und es hat eine fatale Auswirkung. Und wir haben einen mächtigen Gott, der unsere Gebete erhört. Allerdings müssen wir auch sagen, wir haben oft auch ein verstocktes Herz. Ein Herz, das viel lieber selber will probieren. Und hier müssen wir immer wieder zu Jesus kommen. Zum Kreuz. An diesem Ort, wo Jesus für all unser Versagen gestorben ist, auch für unser hartherziges Herz. Wir kommen zu ihm und sagen: Jesus, bitte nimm du mein hartes Herz weg. Und schenke mir deinen göttlichen Frieden, Freude, Vertrauen, dass ich im Gebet zu dir kommen kann. Aber ohne Gebet läuft nichts, auch im nächsten Jahr. Und ich ermutige euch, nehmt das Böse ernst in eurem Leben und kommt damit zu Gott. Bittet um seine Hilfe. Was passiert dann weiter? Jesus sagt, bringt ihn zu mir. Kommt doch zu mir mit deinen Lasten, Problemen und Herausforderungen. Bringt den Knaben zu mir. Und sie bringen den Knaben zu Jesus. Wieder ein Anfall. Und jetzt müsste man eigentlich doch sagen, Jesus, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einzugreifen. Das Böse ist offensichtlich da. Mach etwas. Aber Jesus macht nichts. Er spricht den Vater an und fragt, du, sag mal, wie lange geht es schon so? Und der Vater sagt, ja, von Kindheit auf. Und dann erzählt er, was er erlebt hat. Feuer und Wasser und Tod. Und dann müsste man doch meinen, jetzt, Jesus, jetzt musst du Erbarmen haben. Tröste diesen Mann. Ermutige ihn. Und heile, hilf. Aber auch das nicht. Der Mann sagt nämlich, Jesus, wenn du kannst, wenn du es vermagst, dann hilf. An anderen Stellen hat Jesus geholfen. Andere Personen haben gesagt, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus hat geheilt. Aber dieser Mann sagt, Jesus, wenn du kannst, dann hilf. Und Jesus hat dort diesen Unglauben entdeckt. Der Mann war nicht 100% überzeugt, dass Jesus helfen wird oder dass er helfen kann. Wir wollen überzeugt sein, dass Jesus hilft, wenn wir zu ihm beten. Vielleicht nicht immer so, wie wir es gerade uns vorstellen, aber Gott will helfen. Ich bin 100% überzeugt in deiner Situation, wo du bist, egal was, Gott will dir helfen. Er will sich als mächtiger Heiland, als Erlöser, Befreier offenbaren. Vielleicht nicht so genau, wie du es dir vorstellst, aber er will helfen. Aber dieser Mann hatte nicht den Glauben, dass Jesus helfen kann. Und das macht Jesus offenbar diesen Unglauben. Und er sagt, ja, du sagst, wenn du kannst. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und Jesus ermutigt hier diesen Mann zum Glauben an ihn. Aber uns kommt schon in den Sinn, das ist doch schon etwas hart, was Jesus hier tut. So ein bisschen unbarmherzig. Aber wir sehen hier, wie gravierend es ist, wenn wir Unglauben in unserem Leben haben. Im Jakobusbrief im 1. Kapitel heißt es, wenn jemand etwas bittet und er zweifelt, dann muss er nicht erwarten, dass Gott ihm das gibt, worum er bittet. Zweifelt nicht. Seid fest davon überzeugt, dass Gott euch helfen will. Und dabei können wir doch den Unglauben von diesem Mann gut verstehen. Ich meine, was dieser Mann alles erlebt hat. Von Kindheit auf hatte er ein Kind, also er hat ein Kind, das war von Anfang an stumm. Und dann diese Angst, worunter der Mann gelitten hat. Man, das prägt diesen Mann, das prägt auch den Glauben von diesem Mann. Ständig dieses Zittern, dieses Angst haben, wann springt der Junge das nächste Mal ins Feuer oder ins Wasser? Ich weiß vom Familienalltag, Verbrennungen, Ertrinkungen und der Verkehr. Das sind so die drei größten Angstpunkte, wo man Angst hat, dass etwas passieren kann. Und dieser Mann und ganz bestimmt auch die Frau von diesem Mann litten unter diesen ständigen Anspannungen, wann passiert das nächste Mal etwas, wo wir eingreifen müssen. Plötzlich ist es wieder da. Immer auf Nadeln. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass das auch schwerwiegende Folgen hatte auf die Ehe. dass auch die Ehe oft unter Spannungen gelitten hat. Also dieser Mann, der lief am Rand seiner Kräfte. Dann die finanziellen Einbuße, der Aufwand für all das, was er versucht hat zu tun für den Jungen. All die Zeit, die er und seine Frau nicht in den Erwerb vom Lebensunterhalt investieren konnten. Sicher hat der Mann auch gebetet zu Gott, erfolglos. Der Mann ist zu religiösen Persönlichkeiten gegangen, zu Exorzisten, erfolglos. Dann hört er von Jesus. Er sagt, vielleicht kann er helfen. Jesus kann Dämonen austreiben. Und er ging zu Jesus, leider war Jesus nicht gerade da, dann ist er an seine Jünger geraten und die konnten ihm auch nicht helfen. Also versteht ihr, so viele Enttäuschungen, wieso sage ich das? Auch dein Leben prägt deinen Glauben. Was hast du alles schon erlebt in deinem Leben? Enttäuschungen, am Rand deiner Kräfte gewesen, keine Hilfe erfahren. Das prägt dein Glauben. Das prägt, wie du zu Jesus kommst. Das hat auch diesen Mann geprägt. Aber bei Jesus finden wir jemanden, der wirklich helfen kann, der absolut vertrauenswürdig ist. Bei Jesus finden wir jemanden, der immer das tut, was er sagt, der unser ganzes Vertrauen verdient. Aber wenn wir innerlich immer Unglauben haben, Zweifel, hilft Gott wirklich? Das zerstört. Das ist wie wenn der Kanal, wo Gott uns segnen will, wie wenn der zugeklemmt ist. Unser Unglaube hat gravierende Folgen. Auch wenn es gute Gründe gibt, wie ich gerade aufgeführt habe für diesen Unglauben. Was können wir tun? Wir können Gott bitten, dass er unseren Unglauben immer wieder ans Tageslicht bringt. Jesus war ein bisschen hart umgegangen mit diesem Mann, dass er nicht sofort geholfen hat, dass er zurechtgewiesen hat. Aber es war nötig, damit der Unglaube ans Tageslicht kam. Und damit der Mann sein ganzes Herz, sein ganzes Leben Jesus ausschütten konnte und gesagt hat, Jesus, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Genau das ist das, was auch gläubige Christen Tag ein, Tag aus erleben. Sie glauben, aber immer ist auch Unglaube da. Dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und um seine heilende Kraft bitten. Ich habe im letzten Jahr Psalm 139 auswendig gelernt, andere haben das auch getan. Und im letzten Vers von diesem Psalm heißt es, prüfe mich Gott und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf rechtem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. So dieses Gebet, Gott, prüfe mich, aber mit Maßen. Soll auch dein Gebet sein, dass Gott dich prüft. Und so ein bisschen harter Umgang von Jesus mit dir, wenn plötzlich Unglaube ans Tageslicht kommt, sind oft schmerzvolle Momente. Aber es ist die liebevolle Hand von Gott, wo er dich an seine Seite drückt. Ich habe euch eine Liedstrophe mitgenommen von Johann Frank in seinem Lied Jesus meine Freude. Dort textet er in der sechsten Strophe, weicht ihr Trauergeister, die oft unser Herz einnehmen, die oft uns trübe machen, die uns die Freude nehmen. Weicht ihr Trauergeister, das soll dein Motto sein für dieses nächstes Jahr. Denn mein Freudenmeister, Jesus, kommt herein. Denen, die Gott lieben, wird auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Auch wenn du durch schwierige Zeiten durchgehst, du darfst wissen, Jesus Christus, der Allmächtige, Auferstandene, er ist mit dir. Und für die Jüngeren, die Obros haben Ähnliches getextet. Wenn sie sagen, ich sage zu der Angst, ich will dich nicht. Ich sage zu der Furcht, ich will dich nicht. Ich sage zu dem Neid, ich will nicht, will dich nicht, ich sage zu dem Herrn, ich will nur dich. Und das wünsche ich dir für das nächste Jahr, dass du mit der befreienden Kraft von Gott rechnest, dass du zu ihm betest und dass du mit seinem Wirken rechnest. Er will dir viel Gutes tun. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Text, erschütternd, was wir hier gelesen haben, wie das Böse den Tod will. Ich bitte dich, decke das Böse auf in unserem Leben, dass wir sehen, erkennen und dass wir zu dir kommen im Gebet und um Heilung und Erneuerung bitten. Und Jesus, ich bitte dich um Glauben, besonders für Menschen, die Schweres erlebt haben, die viele Enttäuschungen erlebt haben. Du bist anders, du bist kein Mensch, der lügt, noch kein Menschenkind, das dich etwas gereut. Du bist ewig und verlässlich. Jesus, ich danke dir, dass du das Gute willst und schenk uns neu ganz Vertrauen, Herr. Und danke dürfen wir mit unserem Herzen, so wie wir sind, zu dir kommen und um neuen Glauben bitten für das nächste Jahr. Amen.